Wenn ich Sie recht verstanden habe, dann stellt sich doch für uns die Frage, könnten wir nicht Opfer unseres bisherigen Erfolges sein? Die Gattung Mensch ist ja unglaublich erfolgreich, wenn man biologische Maßstäbe anlegt. Vor 50.000 Jahren eine Handvoll Menschen, das hat Zehntausende von Jahren gedauert, ehe ein paar Millionen zusammengekommen waren. Vor 2000 Jahren, schätzt man, lebten 200 Millionen Menschen auf dem ganzen Globus. Und daran änderte sich nicht so furchtbar viel bis zum Beginn der Industrialisierung. So in der Mitte des 18. Jahrhunderts fängt die Bevölkerung zunächst dort, wo die Industrialisierung stattfand, nämlich in Europa, an zu explodieren. Und diese Explosion setzte sich im Laufe des 20. Jahrhunderts über den Globus fort. Während der Periode der Industrialisierung, also in den zurückliegenden rund 250 Jahren, hat sich die Menschheit verzehnfacht. Etwas auch nur annähernd Ähnliches gibt es nicht in der lebendigen Welt, dass sich irgendeine Gattung in einem so kurzen Zeitraum dermaßen ausbreitet. Aber die Menschen haben sich ja nicht nur auf einem niedrigen materiellen Niveau entwickelt, sondern parallel dazu haben sie die Menge an Gütern und Diensten unsäglich gesteigert, vervielfacht. Und das kann ja schon das Gefühl nähren, machen wir das nicht alles toll? Wenn es so viele Menschen heute geben kann, die ein solches materielles Niveau erreichen, selbst wenn immer noch Hunderte von Millionen hungern, dann muss doch schon etwas an unserem Konzept dran sein. Während dieser explosionsartigen Entwicklung gab es immer wieder Stimmen, die gewarnt haben, die gesagt haben, das ist voller Risiken, passt auf, da kann alles Mögliche geschehen. Es geschah aber nichts. Die Zahl der Menschen nahm immer weiter zu, die materielle Gütermenge stieg immer weiter und jedes Mal konnten die Mahner und Warner in ihre Schranken verwiesen werden. Was macht Sie, meine erste Frage, so sicher, dass die Risiken, von denen wir heute sprechen, neu sind? Oder anders formuliert, was ist die neue Qualität der heutigen Risiken gegenüber all den Risiken, die wir in der Vergangenheit gehabt haben?
Ich meine, wie gut wissen wir eigentlich, was in der Vergangenheit passiert ist? Ich meine, wir müssen ja von den Ergebnissen leben, die zu uns rüberkommen. Und das ist für mich immer die Frage. Es kann ja sein, ich meine, wir haben 3,5 Milliarden Jahre hinter uns. Wer wird behaupten, dass wir übersehen, was in diesen 3,5 Milliarden Jahren wirklich passiert ist? Ich meine, ich bin überzeugt, dass es immer wieder solche Explosionen gibt an Bevölkerung. Ich meine, bei Ameisen und bei Bienen und so fort, ist es ja so an der Tages, ist es das Gewöhnliche. Der Punkt ist immer, ob das sozusagen überlebensfähig ist, ja. Das heißt, also wenn es so passiert wie wir, dass etwas außer Rand und Band geht, dann entspricht das, dass man auf dem Ast ist, dass man den Ast selbst absägt, auf dem man ist. Für die Natur ist das gar kein großes Erlebnis, ja. Die sagen, so blöd sind die, dass sie sich selbst abschaffen. Auf diese Weise kommt ja dann auch auf lange Sicht etwas zustande, was überlebensfähig ist. Nun, für mich ist immer die Frage, ich bin eigentlich immer überrascht, dass wir überhaupt noch leben, nicht? Weil wir auch ja blöde Dinge machen. Und ich würde sagen, also da gibt es dieses Gleichnis, tibetische Weisheit, die ich sehr gern mag, die heißt, ein Baum, der fällt, macht mehr Krach als ein Wald, der wächst. Ja? Unsere ganze Geschichte, die wir irgendwie in Dokumenten sehen, ist die Geschichte der fallenden Bäume. Und wir sagen, was waren wir für Barbaren in der Vergangenheit? Und jetzt sind wir endlich da, die auch gelernt haben, miteinander zu kooperieren. Nein, wir sehen nur das, was sozusagen kaputt gegangen ist. Der wachsende Wald ist der Grund, dass wir überhaupt noch existieren. Und der wachsende Wald ist die Regel. Wenn jemand nicht gelernt hat, zu kooperieren mit dem Verschiedenartigen, dann hat er nur eine kurze Lebenszeit. Also kurze Lebenszeit heißt ja, wir wissen ja nur 6000 Jahre etwa zurück. Ja? Das heißt, meines Erachtens sind wir auf dem Weg, den Ast abzusägen, auf dem man sind. Und jetzt ist die Frage, ob der Ast vorher abbricht, bevor es sozusagen uns selber klar wird, wir haben ihn an ihm gesägt. Ich glaube, wir bereiten uns vor, wir sind in diesem Punkt angelangt. Ein Krebsgeschwür, es wird nicht auszuhalten sein, sondern wir belohnen sozusagen diejenigen, die das immer extrem machen. Ja? Und für mich ist das immer das Gleichnis, nicht? Also wie können wir sozusagen zu den großen, wichtigen Leuten werden in der jetzigen Zeit, indem man mit kleinen Handlungen Großes auslöst. Das heißt, das sehe ich jemanden, der in ein Schneefeld geht im Winter und Lawinen auslöst. Und alle sagen, schau mal hin, dieser kleine Mann mit dem kleinen Fuß, wie viel der in Bewegung gesetzt hat. Weil die Lawine ist riesengroß. Das ist doch gar keine Wertsteigerung, wenn er die Lawine hochgetragen hätte. Nicht, dann wäre das eine Wertsteigerung. Aber wenn er einen instabilen Zustand an dem er, der jetzt gerade dabei war, wieder ein Niveau nach oben zu gehen, einen Stoß gibt, dann wird er berühmt. Und wenn man eine solche Zivilisation hat, das ist ganz einfach, die kann nicht überleben.
Was ist das Neue, die neue Qualität der Risiken?
Sorry?
Was ist die neue Qualität der Risiken?
First, I really have to say that I don't believe that the planet's about to collapse, and I don't believe that human beings as a species are about to disappear. I do believe that if we don't change how we act, my grandchildren are not going to enjoy the world that they're going to be in. I think parts of the world are going to suffer badly for several decades if we don't act. But I'm not predicting Armageddon at all. And in fact, I'm optimistic about our capacity as civil society, as peoples, to make different decisions and to improve things. But in our planet, I mean, we've only had the capacity to destroy ourselves for the last 60 years or so. So the fact that we've managed to dodge the bullet for the last 60 years is no proof of our invincibility over thousands of years or even many more decades. And I think we have to have the humility to recognize that the world has changed in terms of our technological capacity to cause massive damage very quickly in many different ways. So looking back at history to say, well, we survived so far, that's a silly proposition. That doesn't mean anything about what we'll do in the future. There's a wonderful book that was published in the year 2003 by Martin Rees. Martin Rees is the president of the Royal Society in the UK. He's not someone who's known to be full of panic. The title of his book is, in Britain, is Our Final Century. The title of the same book, by the way, in the United States is Our Final Hour. So by the British edition, you'll have time to read it at least. But Martin Rees predicts that by 2020, that's 10 years from now, more than 1 million people will die because of a technological failure of some kind. And he believes it's only 50-50 that we as a species will survive this century. I think we're going to do much better than that, honestly, but that's the view of the head of the Royal Society.
And I'm surprised about that you don't see the nuclear situation, because, I mean, that is, I mean, if I see the present situation, and I do know how little it takes to have an extreme damage there, right? I mean, even if you have nuclear wind or something, you know, I mean, then all this growing, I mean, all this organism here will die because the sun will be covered. I see there's a real possibility because people are crazy. So you don't need many people to do that, right?
I agree.
Lassen Sie mich anders fragen. Sie beide arbeiten ja jetzt seit ungefähr mindestens 40 Jahren an und mit der Frage der Zukunftsfähigkeit des Menschengeschlechts, der Überlebensfähigkeit des Menschengeschlechts. Wenn Sie diese 40 Jahre überblicken, hat sich unsere Überlebensfähigkeit in diesen 40 Jahren verbessert? Ist sie gleich geblieben oder hat sie abgenommen?
I don't know. It is very difficult. I mean, because it can happen now or it can happen later, you know. But if you take a longer period of time, if you are available, have an energy which is a million times bigger than what you had before, if you get angry and you have a stick and hit somebody else, that will always happen. But if the stick is 1 million times bigger, you know, it will happen with the same probability. Then I'm really afraid. But the question is whether in this time of crisis we are really learning, because if you're close to the crisis, I think you become very sensitive what is going wrong. And I don't believe that you need majorities to convince the people to take another track. I do believe that only a few people can in a way do that, because I was very impressed that the Cold War stopped without really a disaster. But if you go back, what is the story? How did it go? I mean, when we try to prevent that, you know, everybody said, you're crazy, you cannot do it. You have the escalation of weapons. But now it did not happen in this way. And if you look at and you hear in the stories why it was prevented, then you realize that it takes only a few people to make the thing change, because we all have the experience in the background of us. How we survived in the 3.5 billion years, we are not really used to that, what we have learned during our own lifetime. Because being connected with the other one, being not a part but a participant in a bigger organism, if we are sensitive enough, we do not need somebody who tells us what is the right path or not. We are reminded we are here because we are ready to cooperate, because the cooperation is the source of happiness. I mean, if it really would be something bad, oh, now I have to cooperate again. It's wonderful if you can offer to a group of people what you can do and the others cannot do. And everybody says, oh, I can offer something there. Why are we not sensitive enough to see that joy? So I would like to know, to measure, how happy are the people now who live? When we say we are so great I mean, if you ask the question, I would like to have an indicator which tells me how often I have laughed or smiled during that day. And we collect that and see how did the people living today are smiling and where are they not smiling. So the richest countries will not be among the maximum smilers, right? And then we say that is really a better way of living. Lots of money, you're always worrying about that you lose it.
Well, sorry, you are begging the question. My question was very clearly, in those 40 years which you experienced, did our situation improve? Did it worsen or did it stay the same?
It has worsened, I think, but it has not worsened irreparably at all. Civil society in general itself has become much stronger in the last couple of decades especially. We cooperate together in world social forums. We cooperate together in 1,000 ways that we didn't do before, and I think much more effectively. And I have lots of good stories to say about the efficiency of how we can work to change things for the better. But the downside is that I think we have our systems have become weaker in the sense of our natural systems. We are losing genetic diversity of crops. We've lost about 75% of the genetic diversity of our crop species. We've lost a greater percentage even of our livestock species. So our options are narrowing. And the greatest tragedy, quite honestly, I don't know of any figure that's more terrifying than this figure, and I can't prove it, so you don't have to believe me. But the figure is, in my mind, is that our generation, my generation, the so-called baby boomer generation, is the first generation in the history of the world that has lost more knowledge than has gained. We are losing every week another language. We're losing another culture that's represented by that language every week. And as those cultures and languages disappear, our knowledge of ecosystems, our knowledge of how the earth operates, is disappearing at the same time. And that's unreplaceable.
Lassen Sie uns über die Alternativen sprechen. Über die Risiken haben wir einiges gehört. Was für Alternativen gibt es zu dem Lebensweg, den die Menschheit bisher verfolgt hat.
One Hans Peter's already talked about, we need to move away from the GDP approach to the economics, to the economics of happiness. I think there is something to be said, something very important to be said about another approach to how we look at economics and growth and well-being. That's absolutely the case. I also think that we have to strengthen the resiliency of communities, whether these are cultural communities or their neighborhoods or their any other way. Those kinds of communities need to be strengthened to survive the decades ahead. And I think that's also possible. To me, I have a lot of, when I look at the food crisis, I have a lot of optimism for the fact that if we want to get through and eat food over the next decades, the strength to do that rests with peasant societies around the world. Industrial agriculture has taken the 7,000 domestic species of crops that were bred by farmers, nurtured by farmers, and brought it down to 150 species. In fact, they only work on about 12 species. But out there, around the world, there's 1.5 billion farmers, peasants, who are still working with 7,000 crops. And their ability then to take that and to use that to get us through the food crisis, I think, is enormous. The same is true with livestock. I can go on. Soil quality controls, all of those kinds of things, rest in local communities around the world, and they're talking to each other and working on solutions to climate change.
I think for me it's very important that we do not really ask, do we have enough inside ourselves in order to recognize that? But that we have the sensibility actually to understand our whole background. But if we are in a situation which is so nervous like we, you know, and if you're in a situation where you are very scared all the time, you never will get the ability to get a feeling of the connection which tells you that this is actually the heritage on which your existence is built. I mean, I compare it actually with a computer. We are only looking at our own computer, and if I have to learn from that which I typed in, I mean, it is actually very little. But somebody tells me, you have not really to solve the problem. Why don't you load it down from the internet? Oh, I don't know. Do I have an internet? Yes, you have one. Well, I've never seen that. Well, you have to know to get to it, right? And that is, how do we get in the situation where we get connected with the wisdom which is actually behind? Now, this looks very strange that to people who say that a nuclear physicist is talking this way, I mean, a theologian would talk this way. But I tell you, this is actually what comes out in the background, that there is some wisdom in the background, and you have to prepare yourself in a way, in a situation where you're not afraid. But in a society which lives being afraid, will never really get this contact. So for me, the bad part in our civilization is actually the competition. The competition, not in the old sense of Latin, competition actually means to look together for solution of something. It's actually more the contrapetition what we have. Try to be better than the other one. If we stay there, we lose the trust to each other. We never get in the situation where we find that what is actually the solution to our problem. So I am very pessimistic with regard to our civilization. But if I go around the world, I see 5.5 billion of people which are in a much better situation to understand what we actually mean. So the question is, could it be that this 1 billion here has to die and the other one say, now finally we can get to that what is of value to us. That will help mankind too. Yeah? But I have an easier time if I lecture in China. They say, oh, you are very strange people. You know, you look at what's around you, but you immediately make a model, and then you stick to your model and believe that is actually what is around, and if it doesn't fix to that, you try to get nature into this prison, right? Why don't we let it go and get your orientation that you see what is happening is something which is changing all the time, and you are part of this evolution to create the future, your own future. I mean, you're participating in that. We have lost this feeling, right? We have the feeling, I have to care for myself and my family, but that's all. And that is hopeless.
Wir versuchen, über Alternativen zum Status quo zu sprechen. Wenn die Teilnehmer dieses Gespräches heute nach Hause kommen, dort ihre Partner, Freunde treffen und die fragen, was ist denn jetzt die Alternative zu dem, was wir gegenwärtig leben? Was kann man denen in 2, 2,5 Sätzen antworten? Möglicherweise ist die Frage zu schwierig, möglicherweise können wir das noch gar nicht beantworten. Dann sollte man das auch ganz deutlich so sagen, das ist zu kompliziert, an der Beantwortung dieser Frage müssen wir erst noch arbeiten. Aber wie ist denn unsere Situation? Haben wir eine Antwort auf diese Frage oder haben wir sie noch nicht?
I don't think it's too complicated. I think we're feeling our way towards solutions, but there are obviously three things that I think have to be done. One, many people are doing, which is that they in their personal lives, in their work, as well as in their family life, are trying to make changes that make them more responsible to the planet and to their neighbors. And that personal obligation to do that in every respect of their living is essential and has got to be strengthened. But it's by no means enough, because it then lets everybody else off the hook, and I don't want that. So we also have to have a global level of activity, which is to be aware of what's happening in broad strokes around the world, understand what the implications of that are, and challenge those who have power to move in recognition of those broad global realities. And so we need to be parts of things that fight at those global levels as well. And thirdly, the third part's in between those two, which is I think we need to get out of the silos that we live in now, where some of us work on food, some of us work on energy issues, some of us work on housing, others work on literacy or education. We need to be talking to each other more. We need to be developing a much more collective strategy of how we can share information and, as Hans Peter is saying, and work more effectively together. And that's what, frankly, one of the nice things about the Right Livelihood Awards is that all of us, when we meet every 5 years, we come from such extremely different backgrounds and different experiences and fights that it's very stimulating to get that flow of information among ourselves, even to know what to do next.
I mean, I actually have a solution. I mean, it's very easy, actually. In 1955, I was in charge of the cultural program in International House in Berkeley, in the University of California, right? And the reason was that Hannah Arendt told me, you have to see around, and because I was very depressed after the war, and she says, if you do not get get involved, you know, with all the things around you, I mean, you would get very guilty after a while. You have to get involved. Anyway, I was in charge of the cultural program, and there are 600 foreign students at that time telling with 1.5 years about their own culture. And, of course, all of the foreign students spoke English only, not very well, but they had their own language. And they had to explain about their culture. And then suddenly they come to the point and say, I don't know how to express it. And I said, you don't have to make a sentence. Tell us a story. Because if you tell a story, I will immediately understand it, or better understand than if you make a very, very, a very interesting sentence. So that was a wonderful way of getting in contact with other cultures. But then also comes a point where, again, you couldn't talk. They say, at that point, we usually start to dance. Then I realized dancing together is much better than talking to each other. Or you make music together, or you cook together. Suddenly, the language doesn't play a role. And then you suddenly see that you can meet with other cultures on a different level. And then you say, it is not worthwhile to fight the other culture, because basically it's there, but the way of expression is different, and language is actually very bad, because it is more to deal with your daily life, you know, to survive. You have to, but I mean, this is a characteristic for your own situation. Use a language which is more on the emotional side, and then you see that you get much deeper into that. That is a solution, and you are very happy. I mean, you don't need much energy if you dance the whole night, because you produce, actually.
I was with you until you wanted me to dance.
Well, alternative to our present way of life is dancing.
Yes,
that is absolutely what we are going to take home.
And making music. Making music.
Making music, okay, and dancing. The floor is now yours. Yeah, please. Ja, bitte. Niemand soll sich gehemmt fühlen durch die Sprache. Jeder kann Deutsch reden. Es wird simultan übersetzt.
Ich habe ja Englisch gesprochen.
Ja, Sie haben es gar nicht gemerkt.
Ich übereinstimme mit beiden, hundertprozentig, sowohl mit den Reden, die zuvor liefen, sowohl als auch, was Sie jetzt gerade gesagt haben. Ich glaube, dass wir in spiritueller Hinsicht, aber auch in kreativer Hinsicht, die eher die nicht rationale Ebene mit einschließt, wie der Dürr das gesagt hat, sehr wichtig ist, sowohl als auch die Ebene, die wir alle schon kennen, die ganzen Lösungen, was die Landwirtschaft betrifft, was demografische Probleme betrifft. Wir haben es zu Genüge überall schon publiziert und lesen können. Meine Frage an Sie ist, und da stimme ich auch überein, vor allem mit Herrn Dürr, dass es um Kooperation geht, vor allem auch um Kooperation zwischen den Generationen, zwischen meinem Alter und Ihrem Alter, dass es, glaube ich, sehr, sehr wichtig ist, jetzt darüber zu reden, wie können wir denn all das, all die Aufgaben, die wir hier klar dargelegt haben, all die Missstände, die wir hier wirklich extrem auch dargelegt haben, die auch wirklich tief berühren, wie können wir denn all das nun in den ersten Schritten denn auch in der Umsetzung näher führen? Weil um diese Frage habe ich den Eindruck, schlawinern wir ein bisschen herum. Und ich glaube wirklich, dass es möglich ist, gerade im Hintergrund der Erkenntnis der Kooperation, die sehr wichtig ist, ich finde, die ist auch physikalisch sehr gut beschrieben worden und deswegen auch sehr, sehr fundamental in meinen Augen, dass wir nun endlich anfangen, den Dialog auch durchzuhalten, und zwar den Dialog zwischen Ihrer Generation und unserer Generation. Und dass wir so ein Symposium meinetwegen auch fortsetzen, meinetwegen eine Woche lang, denn die Zukunft hat es verdient, dass wir uns da wirklich mal auch für nicht aufopfern, aber dass wir wirklich mehr geben, als dass wir bis heute geben. Dass wir Symposien führen, wirklich als zwanglose Unterredung und nicht wieder zu 80% doch mit Reden und mit der Diskussion vorne im Podium, sondern dass wir uns wirklich zusammensetzen und darüber reden. Und ich versuche das, und ich denke, mit den Geschichten ist es auch am besten auszudrücken. Ich würde gerne jetzt meine Geschichte erzählen, stellvertretend für Geschichten vieler anderer, die sich dafür einsetzen. Mhm. Ich mache es ganz kurz zum Abschluss. Seit 10 Jahren versuche ich, diesen Dialog zu führen. Schreibe immer wieder Briefe an kulturtragende Persönlichkeiten, darüber zu sprechen, weil ich konkrete Ideen habe, wie wir denn den ersten Schritten, und diesen wichtigen, die allerersten Schritte, um diese wenigen mächtigen Menschen, wie der Dürr sagt, zu erreichen, oder aber auch eine große Gemeinschaft zu erreichen und zu mobilisieren. Und über die konkreten Ideen will ich seit 10 Jahren sprechen. Und heute, nach 10 Jahren, ist das erste Mal überhaupt die Situation gegeben, dass ich das ansatzweise hier wiedergeben kann. Und das ist mein Appell an uns alle, das auch wirklich zu tun. Jetzt weiterzugehen.
Mm-hmm. Do you want to comment on that? Or?
Yes, I think, jetzt fühle ich meine Tochter, ich verwechsle es immer, ob ich Deutsch oder Englisch rede. Ich glaube, es ist ungeheuer wichtig, dass wir wieder liebende Dialoge führen miteinander. Ich nenne das liebende Dialoge im Kontrast zu dialektischen. Wir haben Dialoge, um herauszubekommen, ist mein Denken richtig und ich möchte wissen, was ich sozusagen falsch mache. Aber die liebenden Dialoge sind viel wichtiger, dass wenn man sagt, ja, da ist etwas, was ich überhaupt nicht verstehe. Das ist eine wunderbare Situation, einen Dialog anzufangen und sich dann Geschichten zu erzählen und dann in diesem Dialog nur das aufzugreifen, wo man eigentlich sagt, ja, da empfinde ich ähnlich und alles, was man nicht verstanden hat, einfach liegen lässt. Das ist eine wunderbare Art und Weise, wie man sozusagen auf einmal merkt, wie man die eine Auffassung mit der anderen in Verbindung bringt, ohne dass sie identisch werden, sondern aus zwei Auffassungen eine neue eben macht. Und das geht viel besser in einem Dialog. Wenn es 3 Leute sind, ist es schon schwieriger. Aber das ist so eigentlich die Art und Weise, wie man überhaupt Kooperation zustande bringt. Es ist eigentlich wie wenn man ein Gedicht schreibt, ja? Dann wird man nicht den Inhalt des Gedichtes machen, sondern durch Kombination von Buchstaben gibt es Wörter, die haben eine Bedeutung. Worte werden dann mit anderen Worten wieder zusammengebracht und dann gibt es Sätze und so fort und schließlich kommt das ganze Gedicht zustande. Das heißt, es ist unmöglich für uns, diesen intensiven Dialog sozusagen mit sehr vielen Menschen zu machen. Aber wenn man mal gelernt hat, ist man sozusagen auch offener, mit anderen Ideen umzugehen. Und ich würde sagen, wenn wir es schaffen würden, anstelle des Wehrdienstes in jedem Land einen Mediationsdienst einzusetzen, dass wir lernen, wie können wir mit einem anderen Zustand umgehen, sodass nicht einer sozusagen abhängen muss und der andere gewinnt, sondern das, was in der Natur, in der Evolution des Lebendigen passiert, dass Gegensätze so lange miteinander spielen, bis sie auf eine höhere Ebene kommen, wo beide sozusagen mit ihren Talenten übrig geblieben sind. Nur auf diese Weise kann der Mensch ja entstehen. Wir haben Talente in uns, die aus einem langen Spiel hervorgegangen ist, die aus einem Gegensatz eben bestehen. Das heißt, wenn ich etwas nicht verstehe, dann suche ich jemanden, der ganz andere Talente hat wie ich und sagen, kannst du mir das erklären? Und dann versuche ich mit dem zusammen das herauszufinden, dann bin ich eine Ebene höher. Und diese Art von Entwicklung haben wir abgehängt in unserer Zivilisation, weil wir den wechselseitigen, Vertrauen nicht mehr haben. Was ich leide wie ein Hund in der augenblicklichen Situation, wie wir heute Wissenschaft betreiben, dass unsere jungen Leute immer mehr geheim halten, was sie gerade haben und sagen, ich muss erst mal veröffentlichen und dann rede ich mit dir. Das ist ja fürchterlich. Sondern ich möchte, wenn ich eine Idee habe, einem anderen das sagen, genau demjenigen, der sagt, was du da machst, ist doch alles Unsinn. Das spart mir enorm viel Zeit, mich selber zu kritisieren, ja? Und da kommt eine Atmosphäre zusammen, Kompetition im alten Sinne, zusammen nach Lösungen suchen. Und dann geht man weiter. Wir haben das absolut verlernt, ja? Und deshalb ist eigentlich unsere Zivilisation für mich nicht ein Musterbeispiel für die Möglichkeit, dass wir also unbedingt überleben müssen. Aber wir sind vielleicht auf dem Wege, doch wieder zurückzufinden.
Würden Sie so weit gehen zu sagen, dass ein Großteil unserer Probleme aus fehlender Kommunikation stammt?
Absolut. Wir wissen das gar nicht mehr, was das ist, sondern wenn ich zum Beispiel jetzt rede, es kann doch nicht sein, dass diese paar Schallwellen, die man da hin und her tut, dass das wichtig ist, das ist ganz wenig an Bits, ja? Nein, der Austausch von Worten und Gästen und alles ist im Wesentlichen, ist, dass ich den anderen erinnere, was er eigentlich schon weiß. Und er entdeckt in sich, ja, sagt er, ich verstehe. Und nicht aufgrund meiner Worte, sondern dass er in sich entdeckt, was in seinem Leben da ist. Er hat es aber eigentlich vergessen hat. Nicht? Wechselseitiges Erinnern. Ich habe den Eindruck, ich muss doch nicht 6,5 Milliarden Menschen überzeugen, was eigentlich das Ziel ist. Ich muss nur erinnern, was er in den letzten 3,5 Milliarden Jahren eigentlich alles an Informationen in sich gespeichert hat, aber sie einfach nicht benutzt hat. Und die an die Oberfläche kommen und auf diese Weise geht es wesentlich schneller. Ich nehme da ein Bild, das aus der Physik kommt. Das ist viel einfacher. Wir brauchen nicht auszutauschen, wir brauchen es nur wechselseitig zu erinnern, weil wir dieselben Wurzeln haben.
Ja. So viele Hände oben, bitte Sie, ja.
Ja, Eichstätt ist mein Name. Ich will das gerne aufgreifen, was Sie sagen, Herr Dürr. Ich finde das außerordentlich wichtig, dass wir den Dialog führen. Aber das ist nicht leicht. Und Herr Rühn, ich muss sagen, so ganz haben mir Ihre Ausführungen, die Sie über Nanotechnologie beispielsweise geführt haben, nicht gefallen. Ich glaube, dass das, was Sie gesagt haben, im Wesentlichen wissenschaftlich nicht einer Kritik standhält. Die Natur beispielsweise nur produziert gigantische Mengen an Nanopartikeln, an Nanotechnologie, an Nanopartikeln, so muss ich sagen. Da ist die Menschheit weit entfernt, das jemals erreichen zu können. Weiterhin, die ganzen biologischen Prozesse spielen sich im Bereich der Nanogröße ab. Vitamine beispielsweise sind Nanogröße. Darüber müssen wir reden. Aber wenn wir das auf einem Niveau tun, dass wir sagen, Nanotechnologie ist was Schlechtes von vornherein und gar nicht mehr darüber reden wollen, dann sind wir, glaube ich, auf dem falschen Wege. Denn wir werden nur mit Hilfe der Technik, und zwar mit ganz moderner Technik, wieder weiter zurückkommen zur Natur. Das ist dieses Paradoxon der Hochtechnologie. Wir werden darüber erst wieder zu näherer Annäherung oder zur Annäherung an die Natur kommen. Aber dazu müssen wir einen Dialog etwas wertfreier führen, als er vorhin vielleicht in dem Statement dargestellt worden war. Tut mir leid.
First, I didn't say there was nothing good in nanotechnology. In fact, I think I said there was. I think that the ownership and control of the technology is the most important issue, and the absolute failure of the scientific and industrial community to address the risks in nanoparticles is shameful. But that doesn't mean there can't be things that are done that are useful. In terms of dialogue or not talking about it, it's the opposite. I think that I've been talking about nanotechnology and trying to engage in a dialogue on that topic. In fact, I was part I've been part of many dialogues with industry on nanotechnology, including one which is called a very bad name, Nanotechnology and the Poor, which was led by the Rockefeller Foundation together with the British government and the International Development Research Center in Canada, where we tried to have a global dialogue looking at nanotechnology. So I'm very keen on the dialogue. I don't like the comparison with nanotechnology and what is nano in nature. I mean, we constantly get that. With every new technology, we're suddenly told that this is as old as civilization or well before civilization. There's nothing new under the sun. It's all old stuff. Nanotechnology was used in making glass by the Venetians and the Assyrians before that. And in the end, you get the impression that industry today is on the cutting edge of the Bronze Age. And you know, this is a new technology in terms of manufactured nanoparticles that function differently than those we simply find in nature. They don't glom together in the same way. They have different kinds of effects, and it's wrong to say otherwise. I remember being in the year 2001, we convened a meeting in Sweden with scientists on both sides of the Atlantic Ocean, both public and private sector, looking at ownership and control questions around nanotechnology. It was a very civil, very useful discussion for about 4 days. At the end of the 4 days, it suddenly occurred to us that we actually hadn't talked about health or environmental impacts. So I remember asking the business people at the table if they had ever thought about the safety of nanoparticles. And there was absolute silence around the table, and they all looked at each other and said, no, it's perfectly safe. Perfectly safe. And they were sincere. They believed it was perfectly safe. I don't think anyone working in a national nanotechnology program today, and there are 60 countries that are doing so, would be so silly as to suggest that manufactured nanoparticles are for sure safe. It's just not true.
Well, I would actually add something to that. I have the same ich habe dieselbe Schwierigkeit. Ich würde Ihnen zustimmen. Für mich ist eigentlich die Nanotechnologie ist dieser komische Übergang, wo auf einmal der Begriff des Teilchens seinen Sinn verliert. Wenn ich nämlich weiter nach unten gehe, dann gibt es das Teilchen gar nicht. Und ich habe keine Angst davor, dass also wenn der Teilchenbegriff verschwindet, dass dann wirklich etwas Schwieriges passiert. Nämlich der Teilchenbegriff, der erlaubt mir zu lokalisieren. Aber wenn der Teilchenbegriff verloren ist, gibt es nichts mehr, was nur an diesem Ort ist, sondern es ist praktisch ausgebreitet über einen großen Bereich. Und da kann ich nicht sehen, dass das je gefährlich wird. Das Gefährliche ist immer, dass ich lokalisiert irgendetwas anrichte. Deshalb, ich bin immer noch ein bisschen gespannt darüber, warum eigentlich die Nanotechnologie, die ist eine Zehnerpotenz größer sozusagen als dort, wo der Teilchenbegriff eben nicht funktioniert. und ich sage, wenn er nicht funktioniert, dann ist die Kooperation ganz einfach. Wenn der Teilbegriff funktioniert, dann ist die Kooperation mehr etwas Schwieriges, weil wir dann in der Sprache des Getrennten eben sind. Aber ich musste es einfach noch lernen, woher eigentlich diese Angst kommt. Die sagen, ja, wenn man unter das Nano noch heruntergeht, dann wird es unter Umständen noch schwieriger. Aber das ist doch die Chemie. Das ist einfach die Chemie. Das ist die Größe des Atoms und der Moleküle, der einfachsten Moleküle. Ja, das ist einfach die Chemie. Aber wenn die Nachricht von den Chemikern kommt, die halten an dem Materiebegriff bis zum Ende fest. Ja? Und deshalb müssen sie auch alles sozusagen materiell erklären. Und ich glaube, unser Verhalten und überhaupt, das ist nicht nur die Enzyme, dass die Enzyme genau an dem Ort dann kommen, wo man sie gebraucht werden, die brauchen da einen Hintergrund, irgendwie ein System, ein Informationssystem. Du wirst hier gebraucht. Und es ist nicht, dass da etwas dahin kommt, sondern dass die einfach untereinander wissen. Ja? Es geht ein ganz anderer Wechselwirkung, die Wechselwirkung verschwindet und die unmittelbare Gemeinsamkeit der Information sind das, was eigentlich überhaupt das Lebendige lebendig erhalten lässt. Sonst könnten wir diese Balance nicht hinbekommen. So sehe ich das.
Ja. Bitte.
Mein Name ist Gerd.
Work? You hear me?
Yes.
Mm-hmm. My name is Gerd Heise. When William Henry Gates and Paul Allen built Microsoft, they asked the guy how we built the future, and the guy answered, "You invented." Now, 10 years ago, I attended a meeting at Bell Labs. They talked about nanotechnology. It's funny that we talked a bit today about it. And the point at this meeting was it was a closed-up meeting. And the message was actually how we find young people getting involved in this technology. And the very basic concept was also from the political side, how we create new jobs. Now turning to the US again, Coase wrote a paper in the mid-50s, what is the nature of the firm? And my question to you both is, should we rewrite that paper? And I'm fixing only to one very word, and that's the very notion of work in German, Arbeit. Because the argument from Bell Laboratories was, on one side, how we build the future. So we invented, or we at least part of those inventing of it. But for the politicians, we have some in this room, they said, great, we support this conference. Because we want to have new working spaces. So I'm questioning the nature of the firm. Do we have to change something? I mean, the sentence, the nature of the firm is, you know, irritating, but it's the title of the paper. And when you read that, and all the people who study economics have to read that paper in the U.S. It's a must paper. You have to read that paper. You have to know that paper. And one of the key words is the very idea of work. So do we need to change something with respect to the very idea of work, what work is, what we do?
I think we have to fundamentally change the economy and the corporation. But I, very specifically in terms of employment or work, what I'm amazed by always, and we're just completing a paper looking at the state of nanotechnology today. It'll be out in a few days. And in that paper, we tried to get a handle on the number of people employed in nanotechnology and the value of the products being produced today in the marketplace. It's extraordinarily hard to get hands on these figures, which governments say are important to them. No one knows whether we're employing 23,000 people or 18,000 people or 300,000 people in nanotechnology today, or what its implications will be for the economy. In fact, whenever you get into a conversation with government over nanotechnology, the most commonly heard statement is that, don't you realize that we have to do this because there are more scientists in Beijing working on nanotechnology than there are in all of Western Europe, and that the Beijing scientists cost 1/20th of the Western European scientist. So it's seen as a race to stay afloat, not to get ahead so much as even to survive in terms of a race with China and Russia for that matter these days, is not seen as an employment issue, certainly not seen as a health or safety issue at all. It's strictly a race between powers. And today, of course, if you look at public sector investment, the biggest investor in dollars is Russia in nanotechnology. Although, if you add in private sector investment, of course, the United States is still far ahead.
Okay. Is that a sufficient answer?
The answer is no.
Yeah. Well, the question was, would we have to redefine work?
Yeah, but I don't accept that I have to go back to Coase's paper as a basis for doing this. I say we need to fundamentally restructure the economy and fundamentally restructure the corporation.
The question is, what do you mean by work? Huh? Yeah, I know. I mean, but is work something which you say, oh, God, I have to do it because I've earned something, or you say, oh, I like to do that, yeah? Nicht? Das ist eigentlich, das heißt, wir sind ja überhaupt nicht eingeschränkt den ganzen Tag, also zum Beispiel, was mein Beruf ist, ja? Ich meine, ist das Work, was ich tue, obwohl ich also bis 4 Uhr morgens noch arbeite, ja? Aber ich habe nie das als Arbeit empfunden, sondern etwas aufzunehmen, was da ist. Und das ist also wunderbar, nicht? Also diese Sache, nicht? Ich möchte nicht davon leben, nicht? Weil, ja, und genau, ich meine, aber... Ja, aber also jeder sollte die Chance haben... Jeder sollte die Chance haben, also sich zu ernähren und so fort, nicht? Also was das Minimum da ist. Und das andere ist, das soll er einfach verwenden, um seine Kreativität da einzusetzen, also sozusagen das zu machen. Also wir haben zum Beispiel doch in der Wissenschaft haben wir diese Einrichtung, dass wir dieses Sabbatical Year bekommen. Wir werden für 7 Jahre bezahlt, aber wir müssen eigentlich nur für 6 Jahre arbeiten, nicht? Warum können wir das nicht einführen, nicht? Dann haben wir ein Siebtel der Arbeitsplätze, ist für andere da. Ja, ist ja wunderbar. Und dann können Sie ein Jahr das machen, von dem Sie geträumt haben. Das ist doch wunderbar. Weil die übrige Arbeit, die Sie machen, ist im Wesentlichen ein Kopieren, dass einige gescheite Leute das angeben, in welche Richtung es geht. Und dann wird einfach sozusagen das vervielfältigt. Ja? Und das ist eine Arbeit, die werden von Robotern letzten Endes übernommen. Und die sollte man überhaupt nicht einem Menschen geben. Der Roboter ist ja viel besser, was Gedächtnis und Geschwindigkeit anbelangt, nicht? Sondern wir brauchen den Menschen, dass wir aus dem, was wir gespeichert haben, Wissen erzeugen. Und Wissen ist nicht, dass ich alle Fragen, die ich der Schule gelernt habe, genau die Antworten weiß. Habe ich neulich einen getroffenen jungen Mann, der sagt, ich kann 50.000 Fragen, die ich in der Schule gelernt habe, weiß ich genau die Antwort. Und jetzt bin ich draußen im Leben, ja? Und keiner stellt mir eine von diesen Fragen, die ich gelernt habe. Nicht? Ja? Ja, und das ist es eben. Wir gehen nicht in eine Wissensgesellschaft herein, sondern dazu gehört irgendwie, dass ich etwas aufnehme und das verdaue, sagen wir. Und das Verdauen ist, dass es weniger genau ist, aber es ist so, dass es angepasst ist auf das Leben, das wirklich um mich herum ist und nicht, was das sogenannte Leben ist, das uns in der Schule geschildert wird. Also deshalb auch eine ganz andere Ausbildung. Wir müssen schon gewisse Sätze lernen, aber wir müssen das, was wir gelernt haben, wissen, in welcher Form es wirklich da draußen vorkommt, nicht in der reinen Form. Und das muss ich selber übersetzen, ja? Und das ist wunderbar, wie man feststellt, was ich draußen beobachte, wie das eigentlich nur approximiert wird von den Dingen, die ich in der Schule lerne. Aber das Allerwichtigste ist selbstverständlich bei einem Lernprozess, dass derjenige, der mir was beibringt, wirklich enthusiastisch für das ist, was er sagt. Weil das ist viel wichtiger, dass man sieht, also etwas besser zu verstehen, dass das was Aufregendes ist, aber noch aufregender, um zu sehen, wo die Grenzen sind, in dem es eigentlich richtig ist. Und das ist dann so eine offene Welt und dann sind wir alle Künstler, ja? Wir müssen alle noch ein bisschen mehr Kunst machen und dann können wir wirklich, ist Kunst, ist das noch Arbeit? Ha, das ist einfach, das ist Lebensqualität.
Ja, ich glaube, in Anknüpfung an Ihre Frage, das ist eine wunderschöne Welt, die Sie da skizzieren. Für viele wird sie wahrscheinlich utopisch erscheinen, denn der Künstler, der in jedem Menschen ist, der kommt ja nicht immer zum Durchbruch. Und sehr, sehr viele Menschen müssen sich schon auf einem sehr schlichten Niveau ernähren. Ganz einfach, ganz elementar. Und welche Welt stellen wir denn für die bereit, die jetzt nicht diese herrliche Welt haben, wo sie begeistert bis früh um vier über ihren Projekten sitzen und wenn sie um vier fertig sind, noch der Kunst huldigen?
Aber den gibt's gar nicht, sondern das ist die Art und Weise, wie wir aufgezogen werden. Es ist doch nicht so, dass ich da bevorzugt bin, sondern ich bin glücklicherweise auf einen Pfad gekommen, wo das unterstützt wird. Aber wenn ich einfach die kleinen Kinder sehe, die haben das alles noch. Wir sind ja gar nicht interessiert, dass die wirklich kreativ werden, sondern dass die einfach Dinge lernen, wie früher jemand es gesehen hat, und das ist wichtig. Und wenn man das alles gelernt hat, das heißt, also mir geht es so, ich meine, das ist, mein Gott, was er nicht alles weiß. Mein Gott, wenn ich es prozentual ansehe, was ich weiß, je älter man wird, umso weniger weiß man prozentual, weil das die Unkenntnis immer schneller zunimmt, ja. Aber es hat nicht mein Glücksgefühl verändert, ja, dass ich gesagt, jetzt bin ich deprimiert, weil ich nicht so viel weiß. Nein, es ist wunderbar, wenn ich die Antwort nicht habe, ich brauche sie nicht zu wissen, ich muss nur jemanden haben, den ich fragen kann. Und dann kooperiere ich mit dem und dann spare ich mir das. Ja? Und dann freuen wir uns gemeinsam, dass wir zusammen etwas verstanden haben. Nicht?
Schön. Ganz da hinten die Dame.
Bis jetzt ist es doch so, dass wir alle von der Wirtschaft leben. Ohne die Wirtschaft hätten wir viele Steuergelder nicht. Der öffentliche Dienst lebt von der Wirtschaft. Viele leben von der Wirtschaft. Jetzt würde mich mal interessieren, wie sieht denn die zukünftige Wirtschaft aus, damit wir ohne Wachstum einen Lebensstil entwickeln können, in der wir alle glücklich sind. Und das hatte ich eigentlich heute hier erwartet.
Ja, also das geht ganz leicht. Das heißt, wir müssen erstmal finden, was wir eigentlich für unser Leben als das Wertvolle erachten, ja? Also wenn man glaubt, dass ich also ein schnelles Auto haben muss, obwohl ich dann kaum etwas sehe, wenn ich sehr schnell durch die Landschaft fahre oder so, nicht? Also das, was einen glücklich macht, aber das muss jeder selbst entscheiden. Also wenn er sagt, ich bin nur glücklich, wenn ich rasen kann, der hat dann ein bisschen Schwierigkeiten, ja. Aber es gibt so viele andere Dinge. Es ist ganz bestimmt, ein Lebensstil müssen wir entwickeln, die uns den vollen Reichtum der eigenen Entwicklung zeigt, ja. Und wir haben eine Freude daran, indem wir das miterleben und mehr von anderen aufnehmen. Aber wir haben ja gar keine Zeit, um wirklich glücklich zu sein. Das ist doch das Problem. Sonst würden wir alle, die sehr reich sind, die würden also viel mehr lachen als diejenigen, die nichts haben. Das heißt, wenn wir irgendwie sagen, die Wirtschaft, die muss wachsen, dann ist es doch die Mafia-Anstellung, indem ich irgendwas ausraube, was ich gar nicht erzeugt habe. Wenn ich Lawinen ausgelöst habe, die den Berg runterrollen und sagen, das macht mich glücklich. Ja, dieses Glück, also das kann ich nicht wiederholen, ja. Sondern es gibt andere Art und Weisen. Aber wir sind dran gewöhnt, auf diesem Niveau zu leben. Aber ich meine, Sie wissen, wenn Sie in anderen Ländern sind, man kann es auf eine viel bessere Weise eigentlich haben. Aber ich meine, ich spreche da einfach für mich, nicht? Und es ist so, dass man in einer schwierigen Situation, ich betrachte immer die Nachkriegszeit und so fort, wo also jeder Tag die Frage war, ob man überhaupt noch überlebt oder so, ja? Also das kann man sozusagen so die schlechteste Situation, die man sich vorstellen kann. Ich kann Ihnen sagen, jeder Abend, wo wir noch gelebt haben, das war fast ein Fest, ja? Und da kann man sagen, also jeden Tag haben wir einmal wirklich gelacht und gelächelt, wenn man nämlich wieder durchgekommen sind, ja? Das heißt, auf jedem Niveau kann man auch glücklich werden, aber das will ich jetzt nicht sagen, dass also jeder das auf diese Weise lernen muss.
Ich will mich an der Stelle gerne mal einschalten. Wir haben uns ja in unserer Gesellschaft daran gewöhnt, dass die Begriffe Wirtschaft, Wachstum und Wohlstand einen Dreiklang bilden. Das ist aber keineswegs zwangsläufig so. Es gibt Wirtschaft, die nicht wächst, es gibt Wachstum, das keinen Wohlstand schafft, es gibt Wohlstand ohne Wachstum, Es gibt Wachstum ohne die Wirtschaft. Alle Kombinationen sind möglich. Und wenn hier immer wieder die Rede ist von einer Wirtschaft, dann tun wir ja so, als sei dies ein Tertium, was irgendwie über uns kommt. Was ist denn die Wirtschaft? Die Wirtschaft, das sind werteschöpfende Menschen in Verbindung mit Technik, in Verbindung mit Kapital, im Einsatz von Ressourcen, Energie, was auch immer. Aber es sind werteschöpfende Menschen. Und die Frage ist, wie weit werden sie absorbiert durch die Schöpfung materieller Werte? Und wie weit haben sie Kapazitäten frei, immaterielle Werte zu schöpfen? Und es geht jetzt um diesen Mix. Wir haben in den zurückliegenden 250 Jahren die Wirtschaft so gestaltet, dass sie primär materielle Werte schafft. Und gleichzeitig haben wir unseren Wohlstand so definiert, dass wir sagen, Wohlstand ist im Wesentlichen das, was aus materiellen Gütern besteht. Und jetzt hören wir von unterschiedlichsten Seiten, nicht nur hier, dass diese Art von Wohlstandsmehrung, diese Art von Wachstum an Grenzen stößt. Dass es zunehmend schwierig wird, diesen Typus fortzusetzen. Und jetzt führt Herr Dürr aus, wenn es nicht mehr möglich ist, materielle Wohlstandsmehrung im bisherigen Umfang, auch in der bisherigen Art nicht zu haben, dann besinnt euch doch mal auf andere Quellen des Wohlstandes. Euer Glück, eure Zufriedenheit muss nicht darunter leiden, wenn ihr nicht wie bisher materielle Wohlstandsmehrung haben könnt, indem eben alle möglichen anderen Dinge gemacht werden. Etwas, was empirisch unschwer zu belegen ist, der Mensch wird nicht immer glücklicher, wenn er materiell immer wohlhabender wird, sondern da gibt es so Grenzwerte und jenseits dieser Grenzwerte ändert sich nicht mehr sehr viel an der subjektiven Zufriedenheit. Und wenn es heißt, die Wirtschaft wächst nicht mehr, dann ist das insofern irreführend, als die Wirtschaft selbstverständlich in Teilen hochdynamisch bleiben wird. Sie muss sogar wachsen. Aber in anderen Teilen wird sie in größerem Umfang als bisher stagnieren oder sogar schrumpfen. Das ist das Neue, das Veränderte. Es ist also keineswegs eine Schockstarre, keineswegs eine Stagnation, sondern eine Verschiebung, die den veränderten Ressourcenmöglichkeiten, Umweltmöglichkeiten, Mensch, Gesellschaft Rechnung trägt und Raum schafft, auch die Voraussetzung dafür schafft, durch beispielsweise Bildung, immaterielle Wohlstandsquellen stärker zu nutzen, als wir das gegenwärtig tun. So, ja, fangen wir mal in der ersten Reihe an.
Danke, ja, ich danke Ihnen für dieses Wort und ich möchte das vielleicht noch ein bisschen mehr auf das Denkwerk fokussieren. Ich glaube, wir haben zwei Plädoyers gehört, dass wir unser Denken breit abstützen müssen. Das hat Herr Muni gesagt, indem er sagt, wir müssen den richtigen Referenzrahmen für das richtige Problem haben. Aber auch Herr Dürr, der das in das Emotionale und in das Künstlerische ausweitet. Denn was sonst passiert, das ist die reine Symptombekämpfung. Und das ist, was wir nicht wollen mit dem Geoengineering, dass einfach die Symptome genommen werden und man führt es auf irgendwas zurück und schlägt dann dort zu. Das ist, ich meine, Herr Dürr hat uns ja erklärt, dass die Schmetterlinge mit einem Flügelschlag einen Taifun auslösen können. Also das eindimensionale, rationale Denken, die Antwort darauf wäre, wenn die Taifune, die immer mehr werden, ausgerottet werden müssen, müssen wir die Schmetterlinge ausrotten, also mehr DDT produzieren. Und das ist, was wir eben nicht wollen.
Ja, ich glaube, das bedarf keines Kommentars. Wir können weitermachen. Es sind zu viele Wortmeldungen da. Ich muss einfach, bitte, Sie, ja.
Ferdinand Knaus, ich bin Journalist beim Handelsblatt. Sie haben jetzt sehr viel gesprochen über Kooperation und Dialog zwischen den Menschen und ich glaube kaum ein Vokabel ist so oft gefallen wie wir. Ich frage mich, ob es dieses Wir überhaupt so im Allgemeinen gibt. Sie meinen damit ja wohl wirklich die Menschheit. Also,
Nein, den Westen nur. Ich spreche nicht für die Menschheit.
Gut, aber auch wenn man nur den Westen nimmt, ich bin mir nicht sicher, ob dieses Wir, ob es das gibt oder ob das nicht ein Konstrukt, ein Wunschtraum ist. Wo ist in Ihren, also ich spreche Sie alle drei an, wo ist in Ihren Überlegungen Wo kommt da Konkurrenz vor? Unsere Wirtschaft wird ja angetrieben durch Konkurrenz, durch Wettbewerb. Ja, also da ist durchaus auch was Kriegerisches drin. Viele aggressive Eigenschaften der Menschen, die früher durch Kriege ausgetragen wurden, werden, glaube ich, heute in der westlichen Welt auch in der Wirtschaft ausgetragen. Also dieses Aggressive, dieses nicht nur miteinander kooperieren, sondern auch gegeneinander Wirtschaft betreiben, ich glaube, das kann man nicht einfach ignorieren. Und auch wenn Sie von Glück gesprochen haben und von Tanzen und so, das Keynes hat das ja, glaube ich, auch so als unsere Zukunft gesehen. Ne? Wir müssen wieder lernen zu tanzen. Ja, ich fürchte eben auch, wie Herr Miegel schon so angedeutet hat, dass das können und wollen nicht alle. Die einen können das einfach nicht, die sind vielleicht zu, ja, vielleicht sind sie einfach auch nicht haben sie nicht den Willen zur Kreativität, sondern wollen sich einfach nur ernähren. Und die anderen haben möglicherweise auch den Willen zur Macht. Ja, also wo ist wie kommt dieser Wille zur Macht, diese Konkurrenz, wie kann man das in Ihre Überlegungen einbetten vielleicht?
Ja, also Sie haben vollkommen recht, das ist ja auch die Frage, die ich stelle. Wann ist eigentlich diese Machtstruktur zustande gekommen? Ganz bestimmt nicht, wenn diese Machtstruktur von Anfang an, also vor 3,5 Milliarden Jahren eine Rolle gespielt hätte, wären wir überhaupt nicht hier. Das heißt, wir sind in dieser Situation, und wenn man nun das Gefühl hat, dass dieses Machtgefühl nicht, dass das also sozusagen auch einen Sinn macht. Ich behaupte nein. Das Machtgefühl ist eigentlich verkehrt, weil die Kompetition ist vernünftig. Das heißt, in Bezug auf Probleme, die da sind, gemeinsam nach Lösung zu suchen. Das bedeutet aber, dass mein Vorteil, dass ich eine Lösung habe, es den anderen zukommen lassen. Das heißt, der Individualismus ist da, aber unser Individualismus ist so, dass er sagt, das ist nur für mich und ich versuche die anderen mit diesem Vorteil sozusagen eher zu unterdrücken. Und dann haben wir den Darwinismus. Der Darwinismus ist nicht wirklich falsch, aber das ist ganz oberflächlich. Was im Hintergrund ist, ist Differenzierung und kooperierende Integration, was zur Entwicklung des Lebens auf höheren und höheren Stufen führt. Und wenn es nicht sich weiterentwickelt, dann fällt es eben hinterher ab, nicht? Das heißt also, die Geschichte des Lebendigen zeigt immer wieder, da hat es gewissen Arten gegeben, die sind einfach ausgestorben, ja? Weil sie meines Erachtens die Kooperation nicht mehr verstanden haben. Aber das Gefühl, dass ich etwas besser kann als andere, ist okay. Weil ich sage, ich habe jetzt die Chance, den anderen was zu geben, was die mir nicht geben können. Aber ich kriege auch etwas zurück. Und das ist doch die ganze Entwicklung des Lebendigen. Das Einzige, was wächst, ist wirklich die Differenzierung. Dass wir auf immer höheren Weise Talente in einem Organismus unterbringen, ja. Das ist wirklich, was wir nachweisen können. Die Materie nimmt nicht zu, die Energie nimmt nicht zu. Nun, was Sie jetzt selber empfinden, das hat was mit unserer Zivilisation zu tun. Man hat uns trainiert. Du musst besser sein. Du musst eine bessere Note haben als der andere. Aber jeder ist doch in einer anderen Richtung sozusagen optimal. Ich würde auch die Olympischen Spiele würde ich abschaffen. Ich würde sagen, erst am Vorabend wird entschieden, in welcher Disziplin jemand ansetzt, ja? Dann braucht man eine ganz andere Vorbereitung, ja? Und das ist dann eine echte Vorbereitung des eigentlichen Lebens. Ich meine dann nicht nur einer, man sagt dann, also 20 Gruppen, denen wird gesagt, in welcher Disziplin sie ansetzen müssen. Dann sagt, du kannst das besser, ich kann nicht schwimmen, also ich kann das nicht und so fort. Aber das gibt eine Vorbereitung, die dem eigentlichen Leben entspricht. Ich möchte optimal ausgerüstet sein. Und das mache ich, indem ich nicht nur auf eine Karte setze, sondern auf viele. Und wenn die dich nicht ausreichen, dann sage ich, ach, ich nehme dich mit dazu, dass wir zusammen, wir können dann auf 10 Karten sozusagen haben und dann sind wir für die Zukunft sind wir vorbereitet. Das ist das Paradigma des Lebendigen. Wenn Sie sagen, das ist mir wurscht, ich möchte kein Lebendiger sein, sondern ich möchte das Unlebendige nachahmen, dann macht man genau was sie vorschlagen. Dann haben sie ein tolles Leben, am Schluss sind sie gestorben und damit ist alles die Sache erledigt. Ja,
ja, ich möchte gerne mit dieser Gegenrede zu Mitterrand zum Ende dieses Symposiums kommen. Mitterrand hat ja einmal formuliert, es ist Krieg, es ist Krieg, es ist Wirtschaftskrieg. Und das ist ja wohl auch der Gedanke, den Sie eben aufgenommen haben. Und der steht in hartem Gegensatz zu dem, was Sie eben ausgeführt haben. Nach Ihrem Motto sollte ja jeder redliche Unternehmer abends ins Bett gehen und sich fragen, habe ich meinen Konkurrenten heute auch gefördert? Das wäre ja die notwendige Schlussfolgerung daraus. Und wer seinen Konkurrenten nicht fördert, der hat sein Tagewerk nicht optimal vollbracht.